Ich möchte gerne die Verse 1 und 2 und den Vers 11 aus der Lesung von Psalm 16 wiederholen. Hier haben wir gelesen: Bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Dieser 16. Psalm bildet einen wunderschönen Rahmen zu unserem Predigttext, der uns allen gut bekannt ist. Er ist aus Johannes 14, Vers 6 entnommen. Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und diese Gedanken sind unter das Thema gestellt: Christ sein, mit Gott auf dem Weg. Und alle Gedanken, die wir nun besprechen, sind bestens geeignet für Menschen, die sich überlegen, ihr Leben dem Herrn zu übergeben, und aber auch für all jene, die schon lange mit dem Herrn unterwegs sind. Die ersten Christen wurden als der Weg bezeichnet. Und das war damals sehr passend. Es ist vielleicht für heute etwas gewöhnungsbedürftig, diese Bezeichnung, aber es meint genau dasselbe, auf dem Weg zu sein und ein Christ sein. Wann ist aber jemand auf dem Weg, oder wann ist jemand ein Christ? Nehmen wir einmal das Beispiel eines Wanderers. Wann ist denn jemand ein Wanderer? Wenn er Mitglied ist in einem Wanderverein, wenn er eine gute Ausrüstung hat oder einen wasserfesten Rucksack, wenn er seine Wanderkarte lesen kann, wenn er weiß, wie hoch der Bussen ist und wie weit man von dort schauen kann, und wenn er dann auf dem Sofa sitzend darüber redet? Nein, ein Wanderer ist er erst dann, wenn er sich auf den Weg macht und wandert. Und wer ist also ein Christ? Wer ist ein Nachfolger Jesu? Der vielleicht mehrere Bibelübersetzungen zu Hause sein eigen nennt und sogar darin liest? Oder jemand, der Gottesdienste besucht, der vielleicht sogar glaubt, dass Jesus für ihn gestorben ist und der vom Abendmahl nimmt? Bis hierher ist ein solcher Mensch nur ein gläubiger Theoretiker. Ein Christ aber ist jemand, der mit Jesus auf dem Weg ist. Ein Christ ist jemand, der Jesus den Herrn seines Lebens sein lässt. Ein Christ ist jemand, der jeden Tag aufs Neue fragt: Herr, was willst du? Was ist dein Weg? Und der dann das auch tut, genau das in sein Leben bringt, was er als den Willen Gottes erkennt. Dieser Mensch ist ein Christ. Wer seinen eigenen Willen über den Willen des Herrn setzt, für den enthält die Schrift eine Warnung. Die lesen wir in Römer 3, die Verse 15 bis 18. Hier heißt es über Gottlose und Sünder: Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn, und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Das sind Worte, die machen erst einmal betroffen, wenn man sie so liest, nicht wahr? In einer Studienbibel wird hierzu folgendermaßen kommentiert. Zum Vers 15 heißt es da: Ohne den Segen des Herrn und seine Führung beschädigt der Mensch alles, womit er in Berührung kommt, und hinterlässt auf seinem Weg eine Spur von Schmerz und Leid. Zum Vers 18 heißt es in diesem Bibelwerk: Der wahre geistliche Zustand des Menschen zeigt sich nirgends deutlicher als daran, dass er sich Gott nicht unterwirft und ihn nicht so verehrt, wie es ihm gebührt. Gottesfurcht ist eine Ehrfurcht vor seiner Größe und Herrlichkeit und eine Furcht vor den Folgen der Verstöße gegen seine Heiligkeit. Also eine Furcht davor, Gott zu missfallen. Im Psalm 36 wird das sinngemäß ergänzt. Dort lesen wir über den Sünder. Denn er schmeichelt ihm in seinen Augen, seine Missetat zu vollbringen. Die Worte seines Mundes sind Lug und Trug. Er hat aufgehört, verständig zu sein und Gutes zu tun. Auf seinem Lager brütet er Bosheit aus. Er stellt sich auf einen Weg, der nicht gut ist. Das Böse verabscheut er nicht. Ja, wenn man stur und hartnäckig der eigenen Selbstverwirklichung folgen möchte und auf eigenen Wegen bleiben möchte, dann führt das ins Verderben, auch wenn man das jetzt nicht so gerne hören mag. Misserfolg ist garantiert. Wir lesen das hier in Gottes Wort. Erfolge auf dem einen Gebiet sind oftmals erkauft durch Leid und Tränen auf anderen Lebensgebieten. Jemand mag sehr erfolgreich sein in seinem Beruf, er mag völlig darin aufgehen, er mag auch eine Menge Geld verdienen, obwohl das nicht das Kriterium ist, wenn man in seinem Beruf aufgeht. Aber wie steht es um die anderen Lebensbereiche? Wie steht es um die Familie? Wie steht es um die Gesundheit? Und natürlich kann man statt Beruf jetzt alles andere einsetzen, was einen vom Weg Gottes abbringt. Mit Jesus auf dem Weg zu sein, ist also die weitaus bessere Alternative. Aber leider muss es in einem Christenleben oftmals erst durchlebt und durchlitten werden. Es ist leider nicht so, dass die Christen im Allgemeinen den Rat aus Sprüche, das ganze Buch ist voll von Ratschlägen Gottes an uns, zum Beispiel Sprüche 4 befolgt, wo wir lesen, mein Sohn, befolge meine Worte, dann wirst du ein langes Leben haben. Ich will dich den Weg der Weisheit lehren. Richte dich nach meinen Weisungen, achte sie, sie bewahren dein Leben. Diesen Weitblick haben eben leider viele nicht. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn hat unser Herr Jesus Christus aber schon auf diese Sache aufmerksam gemacht. Der Sohn hatte auch nicht diesen Weitblick und diese Weisheit, die sich unser Vater für uns wünscht. Nach Jahren eines selbstbestimmten Lebens, er hat sich ja das Erbe auszahlen lassen, hatte nun genug zur Verfügung, um zu tun, was er will, ist sein Leben sicherlich so verlaufen, wie er sich das gewünscht hat. Aber dann kam eben doch irgendwann der Tiefpunkt. Und bei ihm kam am Tiefpunkt seines Lebens die Einsicht und mit der Einsicht kam dann auch die Umkehr. Es kam, um mit unserem Thema zu sprechen, die Bereitschaft, wieder mit Gott zu wandeln. Wieder mit Jesus auf dem Weg zu sein. Dieser verlorene Sohn, das vergisst man manchmal, er hat ja nie wirklich gelebt. Es ist ja eine Gleichnisrede. Und die wenigsten Menschen, die vom Weg Gottes nichts wissen wollen, enden wie er an einem buchstäblichen Schweinetrog. Das verstehen wir auch. Aber im geistlichen Sinne sehr wohl. Und denn das ist die Lehre aus Römer 3, 15 bis 18. Das Häuschen, der Garten um das Häuschen mag grün sein und das Bankkonto mag gut gefüllt sein. Aber der Sinn deines Lebens, der mag verpasst sein. Denn was Gott mit uns vorhatte, das geht verloren. Bei deiner Bekehrung erhältst du von Gott sozusagen ein Paket von Gaben als Geschenk, das für dich maßgeschneidert ist. Und im Laufe deines Lebens packt der Herr die Gaben aus und bringt sie dir so, wie er sie für dich vorgesehen hat. Und all das geht jemandem verloren, der nicht bereit ist, mit Jesus auf dem Weg zu sein. Der lieber eigene Ziele auslebt und durchzieht. Wir wollen uns nun mit der Frage befassen, was denn das Wesen dieses Weges ist. Das heißt, was es wirklich in der Praxis jetzt bedeutet, auf dem Weg zu sein. Die Antwort haben wir im Grunde schon vorweggenommen am Anfang, aber jetzt wollen wir einmal Beispiele dazu aus der Bibel besprechen. Das erste Beispiel ist Eliezer, der Diener Abrahams. Wir finden diesen spannenden Bericht, wie er für Isaak eine Frau fand. Wir wissen, das ist Rebekka, in 1. Mose 24. Und es lohnt sich wirklich, diesen Bericht in allen Einzelheiten nachzulesen. Achten wir einmal darauf, wie dieser rechte Weg gesegnet wird. Es beginnt schon mit einer bemerkenswerten Aussage von Abraham, der gemäß Vers 7 sagte: Der Herr, der Gott des Himmels, wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst. Eliezer, dem Knecht, sollte also ein Engel vorangehen. Das heißt, die Gewissheit war da, Gott wird mit ihm sein. Und wenn auf unserem Lebensweg auch ein Engel vorausgeht, dann kann es für uns nur gut ausgehen, denn dann haben wir bereits unser Leben dem Herrn anvertraut. Als dieser Knecht Eliezer dann mit Laban und Betuel, Vater und Bruder von Rebekka, verhandelten, weil er sie nun gefunden hatte, da brauchte er ihre Zustimmung. Und wir lesen hier im Bibelbericht im Vers 48 bis 52: Und ich neigte mich und betete an vor dem Herrn, der mich den rechten Weg geführt hat. Das sind wir wieder bei unserem Themavers, dass ich seinem Sohn die Tochter des Bruders meines Herrn nehme. Wenn ihr nun meinem Herrn Liebe und Treue erweisen wollt, so sagt es mir. Und wenn nicht, so sagt es mir ebenfalls, dass ich mich zur Rechten oder zur Linken wende. Da antworteten Laban und Betuel und sprachen: Diese Sache kommt von dem Herrn. Darum können wir nichts gegen dich reden, weder Böses noch Gutes. Siehe, Rebekka ist vor dir, nimm sie und ziehe hin, damit sie die Frau des Sohnes deines Herrn werde, wie der Herr geredet hat. Und es geschah, als der Knecht Abrahams ihre Worte hörte, da verneigte er sich vor dem Herrn zur Erde. Eliezer war also mit nichts weniger zufrieden als mit der völligen Zustimmung des Vaters und des Bruders von Rebekka. Beide durften ja hier mitentscheiden, was mit dieser Frau passieren sollte. An dieser Zustimmung konnte er also den Weg des Herrn erkennen, und als das für ihn klar war, hat er sich bei Gott bedankt. Und was es bedeutete, von Laban eine klare, eindeutige Aussage zu bekommen, das wird einem dann klar, wenn wir daran denken, wie viele Jahre später dieser Ränkeschmied und Listenerfinder mit Jakob umgegangen ist, als er in sein Leben trat. Und Laban war letztlich ein betrügerischer und ein habsüchtiger Mensch. Dieser richtige Weg, von dem wir auch gelesen haben in Vers 48, bedeutet gemäß der hebräischen Grundbedeutung auch Weg der Treue und Weg der Wahrheit. Ist das auch unser Weg, der Weg der Wahrheit? Jesus ist der Weg und die Wahrheit. Ist auf unserem Weg auch ein Engel, der uns vorangeht? Ein weiteres Beispiel, das wir besprechen wollen, ist König Salomo. Er war ein Mann des Segens Gottes, als er begann. Das wissen wir alle, wir brauchen jetzt nicht darüber zu reden, was ihm alles gegönnt war, welche Weisheit, Reichtum und all die anderen Dinge. 1. Könige 3, Vers 3 schreibt über ihn etwas sehr Interessantes. Wir lesen hier: Salomo aber liebte den Herrn, so dass er in den Ordnungen seines Vaters David wandelte. Nur brachte er Schlachtopfer und Räucheropfer auf den Höhen dar. Tja, diese Aussage könnte man bezeichnen als ein Lob mit Einschränkung, nicht wahr? Es gab von Anfang an eine Einschränkung, denn wie wir lasen, Salomo opferte auf den Höhen. Und das bedeutete, dass er die althergebrachten heidnischen Opferplätze benutzte, um Gott zu opfern. Das war so gesehen all die Zeit davor völlig in Ordnung gewesen. Auch Elia benutzte die Höhen, um zu opfern. Solange es eben noch keinen Tempel gab, das war der Punkt. Und Salomo war derjenige, der den Tempel baute, und spätestens jetzt war der Tempel der richtige Platz für die Opfer und nicht mehr die Höhen. Und das tat er aber nicht. Und gegen Ende seines Lebens baute er gemäß 1. Könige 11 Altäre für heidnische Götzen, für den Gott Chemosh und den Gott Moloch, um seinen Frauen zu gefallen. Was war also sein Problem? Bei allem Reichtum und bei aller Weisheit, die dieser Mann hatte, fehlte ihm etwas ganz Entscheidendes. Und das war Ganzherzigkeit in der Anbetung Gottes. Die Ganzherzigkeit. Zweimal war ihm der Herr persönlich erschienen, man stelle sich das vor. Und dennoch hat er diese Ganzherzigkeit, diese Liebe nicht aufbringen können. Es fehlte die letzte Bereitschaft, das ganze Leben, jeden Lebensbereich, in die Hände Gottes zu legen. Als noch mehr als genug Zeit war, mit Gott zu gehen, nämlich bei der Tempeleinweihung, da ermahnte ihn Gott eindringlich und sehr deutlich. Der Bericht sagt, da erschien ihm der Herr zum zweiten Mal, wie er ihm in Gibeon erschienen war. Und der Herr sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und dein Flehen erhört. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dort wohnen zu lassen, ewiglich. Und meine Augen und mein Herz sollen alle Zeit dort sein. Und was dich betrifft, wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, mit lauterem Herzen und aufrichtig, und du alles tust, was ich dir geboten habe, und meine Satzungen und meine Rechte befolgst, so will ich den Thron deines Königstums über Israel auf ewig befestigen. Dann kommt die Ermahnung im Vers 6. Wenn ihr aber euch von mir abwendet, so werde ich Israel ausrotten aus dem Land. Und Israel soll zum Sprichwort und zum Spott werden unter allen Völkern. Dann wird man sagen, weil sie den Herrn, ihren Gott, der ihre Väter aus dem Land Ägypten geführt hat, verlassen haben und sich anderen Göttern gehängt und sie angebetet und ihnen gedient haben. Darum hat der Herr all dieses Unheil über sie gebracht. Das war die Ermahnung, die er wieder persönlich von Gott erhalten hat. Wir wissen, wie es ausging. Salomo hielt sich für klüger als der Herr und er ging seine eigenen Wege. Worin bestand jetzt letztendlich diese fehlende Ganzherzigkeit? Was machte er konkret falsch? Er entschied sich im allerletzten Punkt, als es darum ging, meine Sache oder die Sache des Herrn, mein Kopf oder Gehorsam. Da entschied er sich für sich. Und das war der Punkt. Das äußerte sich dann bei ihm in diplomatischen Bemühungen rundherum. Er war ja wirklich sehr weise und es gelang ihm alles. Heiratspolitik betrieb er. Er heiratete die Tochter des Pharaos Siamun. Und das war politisch eine sehr bedeutende Verbindung. Es war aber letztlich immer in allem, was er tat, seine eigene Weisheit, der er den Vorzug gab. Und wenn wir jetzt an die harten, deutlichen Worte aus Römer 3 denken, und dann sehen wir am Beispiel Salomos, dass sie nur allzu wahr sind. 20 Jahre später war im Königreich Juda König Asa der Regent. Und Asa ist auch ein sehr anschauliches Beispiel, denn Asa stand Salomo in puncto Segen so gut wie nichts nach. Es ist begeisternd, wenn wir in 2. Chroniker 14 und 15 lesen, wie überaus er gesegnet war von Gott. Er hat die größten Schlachten gewonnen, einmal gegen doppelte Übermacht, gegen die Kuschiter. Er hatte Ruhe und Frieden, er hat Reformen durchgeführt. Und das E-Pünktchen gewissermaßen war, dass die Menschen aus dem 10-Stämme-Reich zu ihm übergelaufen sind. Man stelle sich das vor. Sie sind in seinen Herrschaftsbereich umgesiedelt. Und doch wurde auch Asa von seinem eigenen Ego und von seinem Stolz eingeholt. Er setzte auch sich selbst über die Mahnungen Gottes. Im 16. Kapitel wird beschrieben, wie er in dieser entscheidenden Prüfung, und das war sie, die jetzt dann kam, seines Lebens versagt hat und eben nicht auf Gott hörte. Wir lesen hier in 2. Chroniker 16, 7 bis 9. Aber zu jener Zeit kam Hanani, der Seher, zu Asa, dem König von Juda, und sprach zu ihm: Weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und hast dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, verlassen, darum ist dieses Heer des Königs von Aram deiner Hand entkommen. Waren nicht die Kuschiter und Libyer ein gewaltiges Heer mit sehr vielen Streitwagen und Reitern? Dennoch gab sie der Herr in deine Hand, als du dich auf ihn verlassen hattest. Und jetzt kommt ein Vers, den wir auch alle sehr gut kennen. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Du hast hierin töricht gehandelt. Darum wirst du von nun an Krieg haben. Asa hätte diesen syrischen König Ben-Hadad besiegen können. Und dieser Sieg wäre noch viel gewaltiger gewesen als die Schlachten, die er in den vergangenen Jahren gewonnen hatte. Vor allem hätte ihm dieser Sieg vor der Haustür für lange, lange Zeit den Frieden gesichert. Was hat er jetzt falsch gemacht? Wo war bei ihm das Problem? Der Bericht sagt, da nahm Asa aus dem Schatz im Haus des Herrn und im Haus des Königs Silber und Gold und sandte zu Ben-Hadad, dem König von Aram, und ließ ihm sagen: Es besteht ein Bund zwischen mir und dir, zwischen meinem Vater und deinem Vater. Siehe, ich sende dir Silber und Gold. Geh hin, brich deinen Bund mit Baesa, dem König von Israel, damit er von mir abzieht. Und wie ging das aus? Und Ben-Hadad hörte auf den König Asa, und er sandte seinen Heerführer gegen die Städte Israels. Die schlugen Ichon, Dan, Abel, Mahim und alle Vorratsplätze der Städte in Naphtali. Soweit der Bericht. Hat also eigentlich alles bestens funktioniert, nicht wahr? Die komplette Nordgrenze des 10-Stämme-Reichs war jetzt eingenommen. Leider haben wir jetzt keine Karte da. Und war unter syrischer Herrschaft. Und es kam noch besser. Da holte der König Asa ganz Juda herbei und sie trugen die Steine und das Holz, womit Baesa gebaut hatte, von Rama weg. Und er baute damit Geba und Mizpah zur festen Stadt aus. Tja, Hand aufs Herz, wo war jetzt hier das Problem? Es ging doch alles bestens aus. Kann man doch menschlich betrachtet gar nicht anders sehen, oder nicht? Er hat seine Kontrahenten richtig eingeschätzt. Er wusste, Baesa wird von mir abziehen, wenn ich ihm Ärger verschaffe an der anderen Landesgrenze. Er wusste, Ben-Hadad, der wird auf das Bestechungsgeschenk einsteigen. Menschenkenntnis pur. Dann hat er nicht alles selbst bezahlt. Er hat aus dem Tempelschatz genommen. Er hat das eigene Vermögen geschont. Auch sehr clever, würde man sagen. Und er hat Unmengen an Bauholz erbeutet und die Grenzstädte befestigt. Ja, eine gelungene Innenpolitik, nicht wahr? Und trotzdem war er eben nicht der große Staatslenker, denn dadurch, dass der Syrerkönig jetzt die Grenzstädte des 10-Stämme-Reiches in seine Gewalt brachte, hatte er die Kontrolle über die Handelswege nach Tyrus und in die Ebene Jezreel, denn von dort aus ging es dann weiter an der Küste entlang übers Philisterland nach Ägypten. Was sagte jetzt Gott dazu. Wir haben es gelesen. Er sagte sinngemäß, hättest du auf mich gehört, hättest du den Syrer nicht bestechen müssen, sondern du hättest ihn völlig besiegt. Ab jetzt wirst du Kriege führen müssen und hast keine Ruhe mehr. Und auch hier wieder gilt Römer 3. Es kommt nichts Gutes dabei heraus, wenn wir klüger sein wollen als der Herr. Und diese drei biblischen Beispiele zeigen eines klar. Der Weg des Segens ist immer der gerade Weg, so wie Eliezer ihn gegangen ist. Es ist der Weg des Lebens und der Weg mit Jesus, unserem Herrn. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt unser Predigttext. Und Wahrheit, das schließt Wahrhaftigkeit im Handeln mit ein, erlaubt nun einmal keine selbsterdachten Winkelzüge und keine ich weiß schon, was ich tue, Mentalität, wie wir die heute allgemein antreffen. Ein Jesus-Nachfolger wird immer seinen Herrn fragen, was zu tun ist, weil es für ihn schlicht nichts anderes zählt. Er weiß, er hofft nicht oder so, er weiß, dass es immer gut ausgeht, wenn er auf ihn gehorcht. So war es früher und so ist es heute. Gott legt uns eine Wahl vor. Er zwingt uns gewissermaßen in die Entscheidung. Er sagt, du kannst ohne mich leben, du kannst deine Entscheidungen ausleben, deine Selbstverwirklichung betreiben, aber dann tu das ohne meinen Segen und das Ende wird Unfrieden und Verlust sein. Oder du lebst in meinem Willen, in meinem Segen und du wirst gelingen haben, solange du nicht abweichst von meinem Weg. Wer mit Gott und Christus auf dem Weg ist, der bewahrt seinen Seelenfrieden. Er wird den Weg der Gerechtigkeit gehen und er kann sicher sein, dass er immer die Vergebung seiner Schuld, seiner Verfehlungen, die aus der Unvollkommenheit resultieren, haben wird. Unser Leben wird so sein, wie es der Psalm 23 ausdrückt. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zu frischem Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Gehe also diesen Weg mit Jesus zusammen, denn er ist der Weg. Wenn du gerade in der Situation bist, dass du überlegst, genau das zu tun, ihm sein Leben zu übergeben. Und du, wenn du schon lange mit ihm läufst, dann hör nicht auf und biege nie ab. Amen.